herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zum Bohnensack, eurem Naturfotocamp-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Episode, was, wie, wo, weshalb, warum bei einer Reise und die mir auf Instagram folgen, auf @naturfotocamp, die haben es ja gesehen, dass ich wieder einmal etwas länger in Norwegen unterwegs war. Und ich dachte mir, ich packe das Ganze nochmal zusammen. Es gab eine ähnliche Episode zu meiner letzten Reise nach Portugal. Interessanterweise habe ich immer noch keine Bilder aus Portugal auf meine Website gepackt. Asche über mein Haupt irgendwie. Bilder bearbeiten ist im Moment überhaupt nicht mein Ding. Ich habe da gerade echt keine Lust zu. Aber irgendwann werde ich das bestimmt noch machen. Also, beim letzten Mal habe ich so ein bisschen ausführlicher sozusagen die Planung dahinter beleuchtet. Diesmal wollte ich so ein bisschen mehr auf den Reiseablauf, Reiseverlauf und so weiter eingehen, damit ihr einfach mal so ein Gefühl bekommt, wie ich sowas angehe. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei. Und dementsprechend fange ich einfach mal an. Nun, mein Abflug in Frankfurt sollte um 7 Uhr in der Früh starten. 7 Uhr in der Früh ist optimal, wenn man noch vor Ort ankommen will, damit man was einkaufen kann, damit man seine Hütte beziehen kann, damit man noch was irgendwo den Mietwagen bekommen kann und so weiter, habe ich mir gedacht. Aber 7 Uhr Abflug heißt um 5 Uhr spätestens am Flughafen sein. Und für 5 Uhr am Flughafen muss ich bei mir so um 2.30 Uhr in der Früh starten. Naja, gesagt, getan. Also habe ich mich entschieden, um 2.30 Uhr irgendwie an diesen Flughafen zu gelangen. Also bei mir ist das am Frankfurter Terminal. Und ganz wichtig für diejenigen, die nicht direkt im Terminal parken wollen, es gibt Parkservices, die nutze ich eigentlich sehr regelmäßig. Und bei den meisten Parkservices könnt ihr auch die Abholung und das Zurückbringen des Fahrzeuges mit bezahlen. Und genau das habe ich in dem Fall auch getan, weil ich gedacht habe, Mensch, ich will nicht noch eine Stunde früher vor Ort sein müssen, um das Auto abzustellen im Parkhaus, um mich dann shutteln zu lassen. Und dementsprechend habe ich eben direkt am Terminal mein Auto abgeholt. Das heißt, um 4.50 Uhr war jemand dort, der hat mein Auto einfach eingesammelt und sollte mir das am Ende auch zurückgeben. Zumindest war so der Plan. Dann bin ich um 5 Uhr da reingelaufen in den Terminal und habe mich dort mit jemandem getroffen. Das heißt, wir waren planmäßig zu dritt unterwegs. Zwei, die sozusagen aus Frankfurt geflogen sind und einer, der aus München kam. Das heißt, Flugroute war Frankfurt, Amsterdam, Amsterdam nach Norwegen, nach Trondheim. Ich persönlich fliege total gerne mit KLM. Warum fliege ich gerne KLM? Nun ja, KLM hat 12 Kilogramm Handgepäck. Mit 12 Kilo Handgepäck komme ich tatsächlich ziemlich gut aus. Also vielleicht gehen wir mal genau darauf ein, was ich mir überlegt habe, in meinen Rucksack zu packen für eine Norwegenreise, bei der ich eben auch wieder viele Tiere fotografieren wollte. Nun, ich fliege ja mit F-Stop-Rucksäcken und bei mir ist es so, wenn ich meinen Koffer packe, dann kommt in meinen Koffer mein Stativ, meine Unterhosen, meine Socken und irgendwie so viele T-Shirts, wie ich brauche. Vielleicht noch eine zweite Jacke, ein paar Flipflops, einen Kosmetikbeutel und fertig. Das heißt, wer mich kennt, der weiß, ich habe eigentlich chronisch Untergepäck. Ich glaube, ich hatte 23 Kilo Freigepäck und auf dem Rückweg hat mein Gepäck samt Stativ 17 Kilo gehabt. Also ich hätte noch 6 Kilo reinpacken können und ich habe sogar noch einen Teil vom Essen auf dem Rückflug mit dabei gehabt. Also ich bin da sehr sporadisch unterwegs. Ich bin immer der Meinung, wenn jetzt wirklich sich mein Pulli in Luft auflösen sollte oder meine Jacke explodiert oder meine Wanderschuhe die Sohle verlieren, dann werde ich schon Ersatz finden. Ich nehme auf solche Reisen nicht alles doppelt mit, außer mein Ladegerät. Ladegerät habe ich tatsächlich alle doppelt dabei in meinem Rucksack. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Und wenn ihr noch etwas für eure nächste Reise benötigt, dann geht doch gleich zu acfoto.com oder noch besser, ihr klickt auf meinen Affiliate-Link in den Shownotes, dann bekommt ihr ein personalisiertes Angebot, könnt etwas sparen und unterstützt gleichzeitig meinen Podcast damit. Das Coole bei acfoto ist, ihr müsst nicht unbedingt etwas kaufen, ihr könnt es auch ausleihen. Dafür gibt es den acfoto Rent Service, den findet ihr unter acfoto.com/rent. Und dort könnt ihr euch für eure nächste Reise auch gerne ein Objektiv oder eine Kamera ausleihen. So müsst ihr nicht unbedingt die teuren Objektive kaufen oder ihr könnt euch einen Backup-Buddy ausleihen und seid somit sehr, sehr gut für eure nächste Reise aufgestellt. Und das Coolste ist, meine Workshop-Teilnehmer profitieren davon, dass es nochmal zusätzlich Prozente gibt auf den Rent für die Workshop-Zeit. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Und ansonsten ist es ja so, dass wir in Deutschland vor der Herausforderung stehen, dass man regelmäßig Probleme mit seinem Gepäck hat. Zumindest am Fraport so. Also Frankfurter Flughafen, Shoutout. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ihr Gepäck nicht bekommen. Und dementsprechend habe ich natürlich in mein Handgepäck alles reinpacken müssen, was ich unbedingt vor Ort dabei haben wollte. Nun, was kommt da rein oder wie fliege ich? Ich habe normalerweise immer in meinem Koffer meinen F-Stop-Rucksack und gehe damit an den Terminal und ich hole nur das ICU raus, bevor ich das Gepäck aufgebe. Das heißt, ich nehme das ICU raus, habe da so einen Telegurt von Canon dran, einfach von so einem Canon Super-Teleobjektiv dran gepumpt und schmeiße den kompletten Rucksack, so wie er ist, einfach in meinen Koffer oben rein, weil Platz habe ich ja genug und das Gepäck ist ja eh zu leicht, wie wir festgestellt haben. Und dann habe ich nur mein ICU dabei. Und in meinem ICU hatte ich dabei mein Canon RF 400mm 2.8 mit angesetzter Canon EOS R5. Und dann hatte ich das 14 bis 35mm Blende 4 dabei von Canon, das 24-105 Blende 4 von Canon, das 100 bis 500er von Canon und das 35mm 1.8. Dazu eine zweite Canon EOS R5. Ich glaube 8 oder 10 Ersatzakkus und die müssen übrigens, Ersatzakkus ganz wichtig, Lithium-Ionen-Akkus dürfen nicht ins Gepäck rein. Das heißt, die müssen raus aus dem Aufgabegepäck und immer ins Handgepäck damit. Die dürfen nicht sozusagen Aufgabegepäck sein, sonst kriegt ihr den Koffer aufgemacht, die werden rausgenommen, entsorgt und dann verliert ihr eben einen Haufen Akkus und Akkus sind ja schweineteuer bekanntermaßen, deswegen holt bitte die Akkus mit in euer Handgepäck. Außerdem hatte ich die ganzen Nisi-Filter, also mein Filterhalter samt meinen Filtern mit im Handgepäck, meine Mütze, meine Handschuhe, mein Buffschal und natürlich meine Icebreaker-Wolljacke und meine Regenjacke. Außerdem meine Wanderschuhe und meine Outdoorhose. Warum mache ich das? Nun ja, wenn man eben Gepäck verliert, habe ich keine Lust, dass ich vor Ort nicht agieren könnte. Deswegen habe ich auch mal ein Ladegerät dabei. Und das ist vielleicht auch ein perfekter Tipp für diesen Podcast. Ich nutze solche sehr starken Ladegeräte, im Endeffekt von unterschiedlichsten Marken. Ich glaube, meins ist von Anker, die im Endeffekt 100 Watt zur Verfügung stellen und mehrere USB-C-Ports haben. Warum mache ich das oder was bringt mir das? Nun ja, wenn ich ein USB-C-Kabel habe und ein Lightning-Kabel, dann kann ich damit schon mal mein Handy unterwegs laden und ich kann auch meine Kamera damit laden, weil ihr könnt die meisten modernen Kameras per USB-C laden. Und wenn jetzt meine Ladegeräte abhanden kommen, kann ich immer noch meine Kameraakkus über meine beiden R5 laden. Also brauche ich im Handgepäck zwei USB-C-Kabel, ein Lightning-Kabel und eben ein so großes Ladegerät, dass genug Power delivert, dass ich im Endeffekt wirklich auch zwei Kameras gleichzeitig damit laden kann im Notfall. So war ich vorbereitet und ihr merkt schon, also das ICU war pickepacke voll. Da fällt mir ein, da war noch was drin und zwar natürlich meine Speicherkarten. Ich habe ja so ein schönes Speicherkarten-Etui, so ein Hardcase von Pelicase, über den wir in irgendeiner Podcast-Episode mit Jan Wegener gesprochen hatten. Da hatte ich natürlich irgendwie 3 CF-Express-Karten, 4 SD-Karten dabei und ansonsten natürlich auch in jeder Kamera ausreichend Speicherkarten, weil da mache ich meine Backups drauf. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. So vollgepackt war das ICU. Ich bin damit auf knapp unter 12 Kilo gekommen. Also alles im grünen Bereich, wunderbar. Das ICU mit diesem Tragegurt trägt sich relativ bescheiden durch den Terminal. Das heißt, gerade so große Flughäfen sind damit nicht optimal, was den Komfort angeht, aber so habe ich halt das Minimum an Gewicht außenrum und kann halt das Maximum mit reinholen. Und hier nochmal ein Tipp zum ICU packen. Ich finde es besonders sinnvoll, es gibt solche Packtücher, ich nutze die von F-Stop, die gibt es auch von 1000 anderen Anbietern bestimmt. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein weiches Tuch mit Klett. Und da hatte ich eben das 3518 in einem solchen Tuch und die zweite R5 in einem solchen Tuch. Und dann könnt ihr das in dem ICU einfach auf alles andere draufwerfen. Also ihr könnt euch vorstellen, das 4028 wird ja an einer Stelle dünner, bevor das ans Bajonett hinten dran geht. Und da lag die zweite R5 zum Beispiel einfach drauf. So kann man wirklich dieses ICU einfach bis zum Erbrechen vollpacken und mit ins Handgepäck holen. So bin ich eben vorgegangen. Also genau so bin ich jetzt am Flughafen angekommen, Rucksack oben aufgemacht, ICU rausgeholt, Rucksack in meinen Koffer gepackt, Koffer aufgegeben und jetzt kommt für mich eins der wichtigsten Themen und ich werde jedes Mal belächelt vom Flughafenpersonal. Ich bitte immer darum, die Sticker sorgfältig über meinen Koffer zu verteilen, weil die Hauptgründe, warum Koffer verloren gehen, außer dass es eventuell nicht genug Zeit gibt, um den umzuladen, ist entweder, dass ihr alte QR-Codes an euren Koffern dran habt oder dass dieser QR-Code, diese Schlaufe abgerissen wird und was bleibt übrig? Nichts. Das sind aber solche kleinen Codes, die man aufkleben kann auf den Koffer und eigentlich sollte das Flughafenpersonal dazu angehalten sein, diese auch auf euren Koffer zu kleben. Hintergrund ist derjenige, wenn diese Schlaufe abreißt, ist da eben noch irgendwas drauf auf eurem Koffer und der kann eben auch zugestellt werden. Da achte ich immer sehr penibel drauf, weil ich einfach keine Lust habe, mein Gepäck zu verlieren. Und sowohl Fotorucksack als auch Koffer sind bei mir mit AirTags versehen. Das heißt, ich sehe tatsächlich immer, ob mein Koffer angekommen ist oder nicht. Das kann ich vielleicht gleich nochmal schildern. Wir sind dann über den Sicherheitscheck-in reingegangen. Eben mit großer Freude musste ich wie immer zum Bombencheck. Das ist eigentlich obligatorisch. Also ich habe kaum eine Begegnung am Frankfurter Flughafen, wo ich nicht zum Bombencheck gehen muss im Endeffekt, weil man anscheinend nicht so gut die Objektive durchleuchten kann, dass man sagen kann, was da drin ist. Und dann machen die mal so einen kleinen Abstrich. Dann gibt es ein Signal. Das Signal heißt, ich kann weitergehen und dann nimmt man sein Fotogramm mit und geht eben zum Terminal, steigt in den Flieger und fliegt weiter. Dann sind wir angekommen in Amsterdam. Das nächste Flugzeug hatte ein bisschen Verspätung und hat mal ein bisschen ausgiebig Zeit, dort rumzuhocken und nichts zu tun. Und der Flieger aus München hatte auch ein bisschen Verspätung. Dementsprechend war das vielleicht für unseren Kumpel ganz gut, dass der ein wenig Zeit hatte, zu uns zu stoßen. Haben wir uns alle dort getroffen und sind dann sozusagen von dort aus weitergeflogen und in Trondheim schließlich gelandet. Nun, das Erste, was ich immer mache, sobald man quasi auf dem Rollfeld stehen, ist ja immer das Handy wieder online stellen. Man will ja seine Nachrichten lesen und bei mir ist das immer so, ich klicke immer erstmal auf die Wo ist-App und gucke, wurde mein Gepäck schon dort überhaupt gesichtet, wo ich gerade bin. Und es ist immer beruhigend, wenn man auf dem Rollfeld steht und dort steht, dass der Koffer in der Nähe ist, dann weiß man schon mal, dass Gepäck mitgekommen ist und dementsprechend war mein Gepäck auch angekommen. Leider war das Gepäck von meinem Kumpel nicht angekommen. Das heißt, wir hatten zu dritt nur 2 Koffer bekommen, mussten uns dann natürlich entsprechend beschweren, scheint kein Einzelfall zu sein. Und dann ging es ohne diesen Koffer zum Car Rental. Wir haben unser Auto ausgeliehen und konnten starten. sehr, sehr positiv. In Trondheim am Flughafen gibt es, glaube ich, nur ein einziges Automodell, ein Toyota RAV4. Zumindest immer, wenn ich da bin, kriegen wir ein Toyota RAV4. Wir hatten zwar ein kleineres Auto bestellt, aber dieses Upgrade nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit. Und dann hatten wir einen allradbetriebenen Toyota RAV4 und konnten loslegen. Von Trondheim in die Berge ging es dann in Richtung Rondane und Dovrefjell Nationalpark, denn dort wollten wir fotografieren. Das sind von Trondheim aus nochmal circa 3 Stunden mit dem Fahrzeug und dann sind wir schon mal losgefahren. Unterwegs mussten wir natürlich einkaufen und für mich ist es immer so, wenn ich den ganzen Tag von morgens am Anreisen bin, weiß ich ganz genau, ich habe keinen Kopf mehr, mir darüber Gedanken zu machen, was ich kaufe. Dementsprechend habe ich meistens schon, bevor ich überhaupt abgeflogen bin, eine Einkaufsliste für, ich sag mal, 3-4 Gerichte, damit man die schon mal kochen kann. In meinem Koffer habe ich immer schon mal Salz, Olivenöl und den ganzen Kräuterkram dabei, weil das Letzte, wozu ich Lust habe, ist, Kräuter und so weiter suchen zu müssen im Laden. Und dementsprechend habe ich immer schon mal so ein bisschen auch Essen mit in meinem Koffer an Bord. Dann haben wir ordentlich eingekauft und sind weitergefahren ins Elchland. Wir hatten eine Hütte gemietet, oben in den Bergen, ganz in der Nähe von einer Location, wo ich eben sehr genau weiß, dass es auch viele Elche gibt. Und meine Idee war gerade, auch wenn das Wetter schlechter ist oder so, kann man ja einfach sich ins Auto setzen und gucken, ob man einen Elch sieht. Ist vielleicht das Beste, was man bei dem schlechten Wetter, das man teilweise in Skandinavien hat, machen kann. Dementsprechend hatte ich dort eine Hütte im Dovre-Nationalpark avisiert. Und die Hütte war super, wie immer. Also wer das nicht kennt, in Skandinavien gibt es solche Blockhütten. Da hat man eine sehr rudimentäre Holzhütte normalerweise. Die sind einfach verglast. Die haben Elektroheizungen, wenn überhaupt. Dann hat man solche tollen Hochbetten, in denen man schläft. Also wir hatten 4 Hochbetten und ein Doppelbett. Und weil wir 2 Männer und eine Dame waren, haben die Männer 2 Hochbetten zusammen in einem Zimmer gehabt. Da konnten wir auch in Ruhe laut schnarchen. Und wir haben natürlich das Doppelbett der Dame überlassen, ist ja wohl vollkommen logisch. Ansonsten hatten wir eine Küche, ein kleines Badezimmer und ja, das war's. Also die sind auch sehr spartanisch sozusagen ausgestattet. Da hat man beim Glück eine passable Pfanne in irgendeiner Form, irgendwie 1-2 Kochtöpfe und mehr gibt's da nicht. Also damit kann man leben, da könnt ihr dann irgendwie Carbonara kochen oder mal Bolognese oder sowas, aber Gourmet-Speisen werdet ihr dort eher nicht zubereiten können. Aber das ist ja auch vollkommen fein. Wir sind ja auch zum Fotografieren und nicht zum Essen da. Also sind wir angekommen, erstmal was zu essen am Machen. Und dann hatten wir direkt schon am ersten Abend erstmal Regen, Sonne im Wechsel, Regenbögen direkt vom Fenster. Das war echt sensationell. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir müssen doch nochmal fotografieren gehen und sind komplett übermüdet, wenigstens ins Auto gestiegen, um nochmal ein bisschen nach Elchen zu gucken. So eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und wir haben tatsächlich ein paar Singschwäne und einen Elch direkt am ersten Abend gesehen. Das hat diesen ganzen Anreisestress irgendwie abgerundet, also konnten wir beginnen mit der Planung. Es sah so aus, als ob am Montag der schönste Tag der Woche sein soll. Und irgendwie frustrierend, wenn der schönste Tag der Woche direkt der erste sein soll. Aber den mussten wir natürlich komplett nutzen. Und dementsprechend ging es direkt morgens los zum Sonnenaufgang in den Rondane Nationalpark. Da haben wir perfekteste Bedingungen gehabt. Übrigens war es nicht der Montag, sondern der Sonntag, glaube ich, weil wir am Samstag geflogen sind. Also Fake News gerade. Wir sind dann am Sonntag im Rondane Nationalpark angekommen. Perfekt, wunderbarer Sonnenaufgang. Also wir hatten Nebel, wir hatten es halbwegs windstill, der Nebel zog rein über den See, das heißt, wir hatten so Spiegelungen mit See und mit Nebel und bombastischen Herbstfarben, das hat echt super gepasst, also ganz, ganz toller erster Sonnenaufgang. Danach war es ja komplett blauer Himmel, entsprechend haben wir uns viel Zeit beim Frühstücken gelassen, um dann zu den Moschusochsen hochzugehen. Und Moschusochsen suchen ist immer ein bisschen Glückssache, ein bisschen Erfahrungssache. Das heißt, ich hatte mir am Vortag schon von dem einen oder anderen, der relativ viel dort oben als Scout unterwegs ist, beziehungsweise als Moschusochsen-Tourleader oder wie man es immer nennen möchte, Moschusochsen-Safari nennen die das dort, ein paar Infos gezogen, wo die in letzter Zeit unterwegs waren. Und ich nutze dort eigentlich so einen kleinen Berg aus Aussichtspunkt sehr gerne. Und dann stelle ich mich da oben drauf und dann suche ich einfach über die kompletten Ebenen, wo könnte ein Moschusochse sein. Oder das sind ja Moschusochsen, die leben ja in Herden, meistens so 6 bis 12 Tiere, manchmal auch noch größer. Und dann sucht man eben, wo die sein könnten. Und wenn man die dann entdeckt hat, überlegt man sich, okay, wenn die dort sind, wie können wir dorthin kommen? Weil die Herausforderung ist zweierlei. Zum einen gibt es einen großen Fluss direkt neben der E6 und diesen Fluss kann man nur an 4 Stellen queren. Und dementsprechend gibt es genau 4 Eingangsmöglichkeiten in den Nationalpark. Alle anderen wären damit verbunden, dass man nicht durch diesen Fluss kommt. Also haben wir nur 4 Möglichkeiten reinzukommen. Und wenn man ungefähr weiß, wo die Tiere sind, überlegt man sich, wo geht man rein und wie kommt man dorthin. Und auch wenn das auf den Fotos immer so unfassbar trocken aussieht, ist es in Norwegen unfassbar nass. Also das alles sind Sümpfe. Das heißt, man hat dort sehr, sehr viel Gestrüpp, viele Sumpflöcher, viele Matschlöcher. Und wenn man dann vor den Bächen und Sümpfen steht, muss man sich immer überlegen, wie geht es ab da weiter, wie kommt man da durch. Das heißt, es ist immer ein wenig beschwerlich, da hochzukommen. Und je nachdem, wo die Ochsen sich befinden, also wir hatten eigentlich keine einzige Tour unter 1,5 Stunden direkt zu den Moschusochsen hochzugehen. Und dann sind wir eben einfach hochgelaufen zu den Moschusochsen. Am ersten Abend hatten wir echt richtig, richtig Glück. Warum? Nun, da war eine Gruppe von Leuten, die sich auch für diese Moschusochsen interessiert haben. Und als wir angekommen sind bei den Moschusochsen, haben die gerade ihre Sachen zusammengepackt und sind runtergegangen. Wir waren so 3 Stunden vor Sonnenuntergang da und konnten erstmal in Ruhe fotografieren. Und da hatten wir echt perfektestes Abendlicht und konnten die Moschusochse im Gegenlicht fotografieren. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Erstmal, weil man selten Abendlicht hat. Also die ganze Woche hatten wir nicht nochmal so ein Gegenlicht. Und dann ist es so, dass es sehr wellig ist, dieser Untergrund. Und wenn die Moschusochsen einfach in der Senke stehen, dann kann es Gegenlicht geben, wie du willst. Du wirst aber halt keinen Ochsen davor haben. Das heißt, die müssen eigentlich auf einer Erhöhung stehen, damit die sinnvoll im Gegenlicht zu fotografieren sind. Und das ist echt, das Licht und der Standpunkt der Ochsen zusammenpassen, das ist eigentlich eine Rarität. Das war mega, super geiles Licht, da hat alles gepasst. Also da, wie soll ich sagen, so gut war es die ganze Woche nicht mehr. Von daher direkt den ersten Tag voll ausgenutzt, so soll es meiner Meinung nach sein. Und am nächsten Tag musste es natürlich wieder direkt zum Sonnenaufgang losgehen. Also losgefahren, Rondane-Nationalpark aversiert. Und was ist? Wir entdecken ein paar Elche im Wald. Und wir haben eigentlich Landschaft fotografieren wollen. Das heißt, wir hatten alle nur das 100-500 dabei. Das hat uns ein bisschen geärgert. Aber man konnte auch mit dem 100-500 schöne Bilder machen. Natürlich wären die einfach mit dem 400-28 besser gewesen. Was haben wir daraus gelernt? Nun ja, wir haben ab sofort immer das 402.8 dabei gehabt, falls wir doch nochmal spontan einem Elchen begegnen, den wir fotografieren können. Und in der Nähe dieses Elches gab es einen wunderbaren Neubau. Schöner Sichtbeton, ein Aussichtspunkt par excellence. Ja, wir sind natürlich auf diesen Aussichtspunkt hochgegangen und dort war einfach nichts. Also so ein sinnloser Aussichtspunkt mitten im Nichts. Ich habe nicht verstanden, warum der gestanden hat. Aber okay, dann sind wir natürlich weitergefahren und haben da ein paar Bächen gesucht. Warum? Es sollte den ganzen Tag regnen. Also haben wir ein paar Bachfotos gemacht am Anfang. Etwas engagierter. Danach hat es einfach so geschüttet, dass wir gesagt haben, okay, wir brechen jetzt ab, sind zurück im Dauerregen an die Hütte und haben dann abends nach Elchen gesucht. Recht erfolglos, war also so ein mäßiger Tag. Also haben wir den nächsten Tag abgewartet. Der nächste Tag, naja, es hat geregnet, geregnet und geregnet. Also haben wir Elche fotografiert. Am Morgen haben wir echt noch Glück gehabt. Da haben wir einen Elchbullen gab mit sehr, sehr großen Schaufeln, leider auf größere Entfernung. Ein Elchweibchen auf nähere Entfernung war echt ganz nett. Und am Nachmittag wollten wir Elche suchen. Aber irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Es war so ein krasser Mix aus Regen und dann hat es super aufgeklärt und es gab richtig geiles Abendlicht. Und was haben wir? Wir haben nur 402.8er dabei und keinen Weitwinkel. Also sind wir schnell an die Hütte gerauscht, um einen Weitwinkel zu holen, weil dort kann man vielleicht noch das ein oder andere Landschaftsbild holen. Und auf einmal steht fast direkt neben unserer Hütte der Elch. Also müssten wir schnell Elche fotografieren. Das war ziemlich cool. Und dadurch haben wir dann natürlich den Sonnenuntergang verpasst. Also war das so ein Mix aus unvorbereitet sein und fotografieren gehen. Ab da hatten wir also auch unser Weitwinkel immer dabei. Das hat dazu geführt, dass wir ab Mitte der Woche quasi immer alles dabei hatten und uns nicht getraut haben, irgendwas wegzulassen, weil im Endeffekt kann man immer irgendwas irgendwo fotografieren. Das ist das Schöne an Skandinavien. Was haben wir am nächsten Morgen gemacht? Wie immer aufstehen zum Sonnenaufgang und wir sind zum Rondane Nationalpark gefahren. Es war super duper windig. Also es war so windig, dass man wirklich keine Landschaftsaufnahmen machen konnte mit dem Stativ. Das heißt, ich habe irgendwie mit einer höheren ISO und mit einem aktiven Bildstabilisator fotografiert, um dann mit einer 30stel, 40stel Sekunde hoffentlich ein scharfes Bild zu bekommen, weil es war echt sehr, sehr, sehr windig. Und dann habe ich immer Serien geschossen in der Hoffnung, dass die gelben Bäume mit dem Herbstlaub nicht ganz so krass verwischt sind. Und gleichzeitig war es ja so, dass es da überhaupt keine Spiegelung auf dem Wasser oder sonst was gab. Das war echt hart, irgendwie was zu kreieren. Ich glaube, von den Bildern wird es am Ende eh keins schaffen, weil wir später noch viel, viel bessere Bedingungen im Rondane Nationalpark hatten. Also sowohl am ersten Tag als auch später. Und dementsprechend waren die Bilder vermutlich alle für die Tonne. Aber sei es drum. Danach sind wir wieder etwas weiter in den Nationalpark reingegangen. Und da gab es so schöne kleine Seen und da war es dann auch etwas windstiller und da konnten wir ganz, ganz interessante Spiegelungen im Wasser machen. Und da habe ich doch ein, zwei Bilder, die mir gut gefallen, mit Spiegelungen, die man nachher auf den Kopf drehen kann. Das heißt, ich habe das Landschaftsbild so komponiert, dass es auf dem Kopf steht und das Schilf dann von oben vom Himmel fällt. Ich hoffe, dass das was geworden ist. Ich habe meine Bilder tatsächlich noch nicht gesichtet. Das heißt, da heißt es gespannt sein. Vor allem ich gespannt sein, ihr müsst nicht gespannt sein. Und dann sind wir von da aus weiter. Eigentlich wollte ich nur kurz auf einen Aussichtspunkt fahren. Und dann entdecke ich etwas, das aussieht wie ein Baummarder. Und dann denke ich mir so, boah, was ist das denn? Ein Baummarder, da hatte man nicht die Zeichnung vom Baummarder, der läuft so komisch, was ist das denn? Und dann habe ich das ganz genau durch mein Tele beobachtet, stehen geblieben. Und ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben einen Mink gesehen. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Mink gesehen. Ich habe auch nicht so richtig gewusst, dass es Minks im Rondane Nationalpark gibt. Jedenfalls habe ich einen Mink gesehen, muss selber danach googeln, ein bisschen mich informieren, wer da ein paar Infos braucht. Ich gucke mal, dass ich vielleicht den Wikipedia-Eintrag zum Mink verlinke, damit ihr euch anschauen könnt, was das denn für ein Geselle ist. Und dann sind wir weiter, sind am Aussichtspunkt vorbeigefahren und haben dann einen geilen Wasserfall gefunden. Mitten im Nirgendwo sind wir hochgestiegen in die Berge und da kam eben unten an der Straße der Bach raus und weiter oben gab es super schöne Wasserfälle, die vermutlich noch keiner fotografiert hat. Aber ich meine, in Skandinavien gibt es halt so viele Wasserfälle. Vermutlich ist mehr als die Hälfte noch nie fotografiert worden, hatten da ganz schöne Bedingungen und dann sind wir wieder zurückgefahren, weil es wieder angefangen hatte zu regnen und hoch zu den Moschusochsen. Und dann hatten wir Moschusochsen im Dauerregen. Eigentlich sollte es laut Wetterberichten aufhören zu regnen. Nun ja, es hat sich richtig schön eingeregnet. Dann also mit Regenhose, Regenjacke, Regenponcho haben wir irgendwie 3 Stunden im Fjell ausgeharrt. Und haben wir irgendwann auch gesagt, Mensch, es macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Wir haben uns immer nur noch so positionieren können, Wind im Rücken, damit die Frontlinse nicht ganz nass wird. Und dann haben wir irgendwann abgebrochen und gesagt, okay, dann gehen wir halt wieder in die Hütte, kochen was Leckeres zu Abend und gehen am nächsten Tag wieder los. Am nächsten Tag gab es Dauerregen, Dauerregen, Dauerregen. Wir haben probiert, ein bisschen Wasserfall zu machen. Wir haben probiert, ein bisschen Elche zu fotografieren. Aber ganz ehrlich, eigentlich gab es nur Regen, 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 Regen. Keine Fotos, aber immerhin, wenn man ab und zu ins Auto steigt und wenigstens sich der Illusion hingibt, der Elch könnte auftauchen, dann ist es besser, als den ganzen Tag in der Hütte zu hocken. Das heißt, wir waren sehr, sehr wunderbar erfolglos. War eine tolle Zeit. Wir haben viele Witze gemacht im Auto, wie sich das gehört. Aber fotografisch war das dann natürlich nix. Am Abend hat es dann nochmal aufgeklärt. Da sind wir dann hochgegangen zu den Moschusochsen und hatten die echt recht nah. Also wir haben nur eine Stunde hochgebraucht und wir hatten die große Chance, dass quasi zwischen uns und den Ochsen ein recht breiter Bach war. Und das war deswegen sehr positiv, weil wir uns relativ gut annähern konnten und der Bach sozusagen auch als Schutzwall zwischen uns gedient hat. Man darf nämlich nie vergessen, Moschusochsen sind wilde Tiere, die beschleunigen von 0 auf 60 km/h in 3 Sekunden und wenn die einen umrennen wollen, dann werden die das einfach tun, ohne das groß anzukündigen. Deswegen sollte man immer sehr, sehr viel Zeit einplanen, den Tieren die Möglichkeit auch geben, sich an den Fotografen zu gewöhnen und eben nie den Respekt vor diesen Tieren zu verlieren, weil die wirklich wilde Tiere sind, die das Potenzial haben, dem Fotografen gefährlich zu werden. Also hatten wir wirklich insgesamt ganz schöne Bedingungen, am Abend dann so ein Wischiwaschi-Matschlicht und dann haben wir gesagt, okay, dann streichen wir halt die Segel und wenn wir die Segel streichen, gehen wir wieder runter, auf geht's zum Kochen. Am nächsten Morgen ging es weiter, wieder Rondane-Nationalpark und wir hatten einen windstillen Morgen, aber ohne jede Wolke. Das heißt, es war komplett wolkenlos, dafür windstill, da konnte man echt nochmal einiges machen an schönen Bildern, an schönen Landschaftsbildern, so Klassiker und irgendwie war das echt bezeichnend für diesen Ausflug nach Norwegen, werden entweder Dauerregen oder blauen Himmel, irgendwas dazwischen gab es nicht so richtig. Und was macht man am letzten Abend? Hey, natürlich, wir gehen wieder zu den Moschusochsen hoch. Nach gut anderthalb Stunden waren wir da, hatten echt wieder schöne Bedingungen, viele Tiere, lief eigentlich wie am Schnürchen, konnten richtig coole Tierfotos nochmal machen. Und dann mussten wir leider auch schon packen. Da haben wir natürlich alles wieder eingepackt. Und es konnte am nächsten Tag losgehen zum Flughafen. Übrigens habe ich vergessen zu erzählen, dass wir das Gepäckstück, das abhanden gekommen ist, natürlich wiederbekommen haben. Also natürlich ist das vielleicht nicht, aber bereits einen Tag später kam der Gepäckservice und hat uns das Gepäckstück geliefert. Das wurde uns dann sozusagen nach Hause gebracht. Es hat also mein Kumpel musste nur 24 Stunden ohne Gepäck auskommen. Ich hatte ihm eine Jacke geliehen, er hatte sich eine Zahnbürste gekauft und dann ist man so über die Runden gekommen. Und am nächsten Tag war sozusagen der Rückflug. Wir sind in Richtung Flughafen gefahren. Es gab echt ganz coole Nebelstimmung. Und da konnten wir wirklich an einer Stelle nochmal auf dem Weg zum Flughafen so richtig schöne Landschaftsaufnahmen im Nebel machen. Das hat sich auch nochmal richtig gelohnt. Von daher, selbst am letzten Tag konnte man nochmal was fotografieren. War richtig cool. Und am Flughafen angekommen hatten wir immer noch keine Boarding-Pass. Das hatte mich ein bisschen gewundert, woran das liegt. Weil normalerweise, wenn man sich online eingecheckt hat, hat man auch einen Boarding-Pass. Mein Boarding-Pass kam ungefähr 5 Minuten vor Abflug und ich hatte Seat 02 und ich habe mich gewundert, okay, ich sitze wohl ganz vorne im Flugzeug und ich weiß nicht warum, aber netterweise hat die KLM mich abgegradet auf Business Class und dann konnte ich sozusagen nach Hause in der Business Class fliegen. War auch eine sehr angenehme Experience, weil ich mir dann keine Gedanken übers Essen machen musste. Da wurde man sehr nett rundum verpflegt, das war schön, dass das geklappt hat. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, warum ich dann sozusagen hochgestuft worden bin. Hat mich natürlich super gefreut. Zu Hause angekommen, habe ich auch sozusagen direkt mein Gepäck bekommen, direkt mein Auto übergeben bekommen und konnte reibungslos nach Hause. Das heißt, das hat echt alles super geklappt, wie am Schnürchen. Da war ich sehr, sehr zufrieden. Und wir haben sozusagen einen Mann verloren. Der ist in Norwegen geblieben nochmal. Anderthalb Wochen, seine Frau kam auch nach Norwegen und die sind sozusagen nochmal weitergezogen und zwei von uns Fotografen sind zurück nach Hause und sitzen jetzt hier. Und das war sozusagen so ein kleiner Reisebericht erstmal und dann wollte ich noch ein wenig mehr zum Thema Backups sagen, weil viele ja immer das Notebook mitnehmen für Backups. Ich persönlich löse das anders, ich mache mein Backup immer direkt auf der Kamera. Wie mache ich das? Nun ja, ich kopiere einfach die Bilder von der einen Speicherkarte auf die anderen. Geht relativ einfach. Und zwar geht ihr einfach hin, geht ins blaue Menü bei Canon. Da ist der Punkt Bildkopie. Dann könnt ihr einfach entweder ganze Bereiche auswählen oder Ordner auswählen oder was ihr auch immer auswählen wollt und von einer Speicherkarte auf die andere übertragen. Also von CF Express auf SD. Und jetzt kommt das Coole, wenn ihr dann eine neue CF-Express-Karte reinmacht, könnt ihr wieder von SD auf CF-Express kopieren. Das heißt, ihr könnt eigentlich unendlich viele Kopien anlegen. Ich fliege meistens zurück mit viermal den gleichen Bildern auf verschiedenen Speicherkarten. Das reicht mir persönlich vollkommen aus, um sicher zu sein, dass meine Bilder auch ankommen. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Anmerkung. Ich kann tatsächlich für die Canon-Kameras die Sony TUF-Speicherkarten nicht empfehlen. Wir haben das Problem bei den Sony TUF-Speicherkarten, also Sony TUF-SD-Karten in der Canon EOS R6. Wenn man dort regelmäßig die Bilder geratet hat, also wenn man die schreibschützt und dann Menü alle Bilder löschen macht, wird die Karte unfassbar langsam. Also nur die Sony SD-Karten haben das Problem in der Canon EOS R6. Wir konnten das immer wieder reproduzieren. Sobald man die Karte formatiert hat, war die super schnell. Und sobald man dann die ersten Bilder sozusagen geschützt hat, Menü alle Bilder löschen gemacht hat, hat die Karte richtig Probleme gemacht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich vermute irgendwie am Controller der Sony-Karten. Aber das war echt nicht die optimale Lösung in der Canon EOS R6. Eigentlich habe ich mir da etwas mehr von erwartet, aber vielleicht einfach ein guter Hinweis, was eventuell eure Speicherkarte daheim ausbremst. Nämlich manchmal ist es so, dass einfach dadurch, dass ihr die Bilder löscht und bestimmte Bilder behaltet, scheinen manche Speicherkarten damit Probleme zu haben. Es gibt wohl auch die eine oder andere Kingston-Karte, die Probleme hat mit der R6. Deswegen, wenn ihr eine neue Speicherkarte habt, immer erstmal austesten daheim, ob die funktioniert. Weil bei uns war es so, das ist uns bei den Moschusochsen aufgefallen. Und das war echt nicht der beste Moment, um ewig zu warten, bis die Speicherkarte beschrieben ist. Das hat keinen Spaß gemacht. Das ist mir noch aufgefallen, vielleicht nochmal eine wichtige Info am Rande. Ja, so viel zu unserem kleinen Ausflug. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen für eure nächste Planung, vielleicht auch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn ihr mir eine positive Bewertung dalasst, entweder auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir irgendwelche Podcast-Themen einwerft, entweder über E-Mail, über Instagram Messenger, wo auch immer. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Noch ein ganz kurzer Nachtrag, nachdem mir aufgefallen ist, während diesem Podcast, dass ich noch keine Bilder aus Portugal gezeigt habe, habe ich mich dazu entschieden, schnell noch welche in meinem Blog hochzuladen. Das heißt, dazu gibt es jetzt auch noch einen Blog-Eintrag mit ein paar Portugal-Bildern. Viel Spaß beim Durchklicken!